HR Info. Das Interview.
Heute mit Raffaela Edelbauer, geboren 1990 in Wien. Sie hat den vielleicht wichtigsten Roman unserer Gegenwart geschrieben, Das flüssige Land. Auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, aber kurz ist da nichts. Nicht die Bedeutung, nicht die Spannung, nicht der Umfang. Atemberaubende 350 Seiten, die, es passt zum Titel und zum Thema, einen verschlingen. Ich bin Andreas Meyer-Feist. Herzlich willkommen, Frau Edelbauer. Bevor wir zum Buch kommen, wie ist es denn so, in einem Wettbewerb zu stehen, zu bangen, zu warten? Das ist ja nicht jedermanns Sache.
Ja, so meine ist es auf jeden Fall nicht. Ich fand es ziemlich grauenhaft und war vor jedem der Schritte, also vor der Longlist-Verkündung, vor der Shortlist-Verkündung und natürlich gestern im Kaisersaal sehr, sehr angespannt.
Mhm, aber Sie haben ja schon einige Preise bekommen, also ganz Neuling in Sachen Preisverleihung sind Sie auch.
Nein,
nicht.
Das bin ich nicht.
Mhm.
Nein.
Es hätte ja schon der erste Preis sein können, wenn man das Buch liest. Aber sind Sie zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Das ist vollkommen in Ordnung für mich.
Kommen wir mal zum Thema. Auf festem Boden stehen wollen wir ja alle, aber was ist, wenn wir merken, dass es den überhaupt nicht gibt? Wie gehen wir damit um, wenn wir merken, dass der Boden schwimmt, dass Festes scheinbar flüssig wird wie in einem Murenabgang? Und wenn wir einbrechen können oder untergehen, das ist das große Thema hinter der Geschichte des Romans Das flüssige Land. Ich habe ihn in einem Rutsch gelesen, nicht nur, weil ich die Gegend gut kenne, Hochwechsel und so bin ich immer oft gewandert in meinen Wiener Jahren. Und ich habe viel wiedererkannt. Und Sie sind aufgewachsen in diesem Gebiet. Wie ist es denn so, flüssiges Land, auf flüssigem Land zu leben, auf einer Oberfläche, die einbrechen kann. Was ist das überhaupt für eine Gegend?
Also dazu muss man ja sagen, dass ich nicht im Wechselgebiet aufgewachsen bin. Die Hinterbrühl ist eine Vorstadt von Wien de facto. Das heißt, ich habe das bewusst in eine andere Gegend gelegt, als die, in der das echte Loch sozusagen existiert.
Also Loch heißt Bergwerk unter dem
Hügel? Nein, tatsächlich in der Hinterbrühl gibt es solche Senkungen, die Häuser bedrohen, die gar nicht so fern von dem sind, was ich im flüssigen Land beschreibe, natürlich weniger übersteigert. Ja.
Und das hat Ihnen Angst gemacht in der Jugend oder in der Kindheit?
Ja, eben nicht, weil das eigentlich niemand weiß. Also das ist etwas sehr vom Schweigen noch immer im Griff gehaltenes. Und ich bin sehr spät draufgekommen, mit 25, 26, sowohl auf die nationalsozialistische Vergangenheit als auch auf diese Einsenkungen. Und das fand ich eigentlich noch wesentlich schockierender, als das von Anfang an zu wissen.
Okay, also Sie haben das, was Sie in Ihrer Kindheit auch erlebt haben, als Lebensraum, muss man ja so sagen, übertragen in den Roman. Die Geschichte ist ja fast surreal. Gleichzeitig denkt man, sie ist sehr real. Eine junge Frau erfährt, dass ihre Eltern umgekommen sind, angeblich ein Unfall auf dem Weg in den Ort ihrer Kindheit, der in keinem Kataster steht, Großeinland. Das Ganze auf der niederösterreichischen Seite des Wechselgebietes einsortiert. Das Ganze ist eine verrutschte Puppenstube österreichischer Gemütlichkeit. Da lebt das 19. Jahrhundert. Da lebt aber auch noch das Grauen des 20. in den Gruben des Bergbaus, verschüttet. Wohl auch hunderte Menschen aus dem KZ Mauthausen ermordet und dann vielleicht, man weiß es nicht, von den Bewohnern in dieses Loch geworfen, in die Gruben der Vergangenheit, in die Bergbauhöhlen. Da rührt niemand dran. Ist das Fiktion oder ist das Realität?
Es ist Realität insofern, als dass ich hier einige österreichische Gemeinden verschmolzen habe mit ihrer Geschichte. Also ich wollte etwas haben, das stellvertretend für ein Gesamtsyndrom steht sozusagen. Genau, also ich würde es beschreiben als hyperreal. Es ist etwas Übertriebenes, das auf der anderen Seite aber auch für eigentlich etwas steht, das in nahezu jeder österreichischen Gemeinde stattgefunden hat.
Das heißt, die Vergangenheit, der Nationalsozialismus, die Taten, die Verbrechen, die damals verübt worden sind, wurden verschüttet?
Natürlich, ja. Ja. Und das ist auch ein ganz klassisches Motiv österreichischer Literatur, dass aus dem Boden wieder das hervorbricht, was in ihm verscharrt wurde zuvor. Mhm.
Und das passiert ja da auch. Diese ganze Gemeinde sinkt ein. Die Leute merken es aber nicht richtig. Sie überspielen das, sie verputzen das immer ganz nett. Es ist ja auch eine Form der Verdrängung.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass hier auch die Zeit und die Gewöhnung in irgendeiner Weise diese kaschierende Rolle übernehmen. Weil sozusagen der Nationalsozialismus wie eine Art Grippe verschleppt wurde bei dem man die Symptome dann immer nur so schwach wahrnimmt, dass er dann irgendwann komplett einsickert ins Volksbewusstsein sozusagen.
Sie haben ja da auch beschrieben, diese schönen Gedenktafeln, die dann überall stehen, wo dann so lückenhaft das ein oder andere steht, aber nicht die Wahrheit.
Ja.
Interessant ist, es sind ja die Charaktere, die Sie beschreiben. Also man kann die förmlich herausfühlen. Also da geht es um den Bürgermeister, der eigentlich gar keine große Rolle spielt. Und es geht um eine Großgrundbesitzerin, die sich als Gräfin aufspielt. Und das hat mich doch sehr gewundert. Also sowas kenne ich aus der Gegenwart nicht, dass da jemand ist, der sagt, ich spiele hier Monarchie. Und das tut diese Frau ja aus gewissen Gründen, weil die Erben des Bergwerkes stehen dahinter. Ist das Realität? Gibt es sowas?
Naja, also dazu muss man zuerst einmal vorausschicken, dass in Österreich die Monarchie ja oder jegliche Form von Adel ja verboten wurde, schon seit geraumer Zeit. Insofern ist das noch extremer, glaube ich, für jemanden, der in Österreich aufgewachsen ist. Auf der anderen Seite aber hat gerade deswegen sich, glaube ich, schon so etwas erhalten wie eine Form von, wie wir in Österreich sagen, Freundelwirtschaft. Das heißt, je mehr Menschen ich kenne, je größer mein Machtgeflecht ist, desto leichter lässt sich am Gesetz vorbei agieren. Und das ist auch, also das kenne ich aus meinem eigenen Umfeld sehr, sehr gut. Man findet ganz leicht eine Wohnung, wenn man gewisse Menschen an Schaltstellen kennt. Und ich glaube, das ist wesentlich stärker ausgeprägt als in Deutschland.
Das heißt aber, dass die Mächtigen gar nicht die sind, die demokratisch gewählt sind, zumindest in vielen Gemeinden nicht?
Selbstverständlich, ja. Also das würde ich so unterschreiben.
Jetzt beschreiben Sie diese Gräfin fast, man ist ein bisschen an Sissi erinnert, alt gewordene Sissi, aber dann ist das Schloss das einzige Gebäude, das nicht einsinkt. Und das Interessante ist oder Atemberaubende ist, dass diese Frau alle Häuser kauft, wo Menschen verschwunden sind oder die Knochen wieder aufgetaucht sind. Niemand weiß, was dahinter steckt. Ja, was steckt dahinter? Das Bezahlen von Schweigen?
Naja, es geht vor allem darum, dass immer die Verschwundenen ja überhaupt keine Stimme mehr haben, dass sie einfach nicht mehr existieren in diesem Spiel, das dann die Hinterbliebenen unter sich ausmachen.
Interessant ist ja die Rolle des Lochs für die Leute, also diese alten Bergbaueinrichtungen. Da wurde mal Salz gewonnen, dann Silber oder man hat sich am Gold versucht, da ist natürlich nichts draus geworden. Und dieses Loch hat ja eine ganz andere Bedeutung. Also die Menschen leben auf diesem Loch, können einbrechen, aber sie schütten auch ihre ganzen Sorgen in dieses Loch hinein. Also das haben Sie auch ganz gut beschrieben, was da alles verschwindet. Zum Beispiel, ja, die Unterlagen eines Kindes, das krank geboren wurde, dann starb und die Mutter schreckliche Schuldgefühle hatte.
Genau, ja. Ja.
Wie ist das eigentlich, so auf den Spuren eines Charakters zu sein, der ja auch Ihnen ein bisschen ähnlich ist? Also es ist eine junge Physikerin, die an ihrer Habilitation arbeitet und in diesen ganzen Sumpf hineinsteigt. Dieser Sumpf wurde ja auch von den Eltern dann sozusagen aufgetan. Erkennen Sie sich da wieder? War das mal, gibt es da irgendein Motiv bei Ihnen selbst, wo Sie angesetzt haben?
Überhaupt nicht, nein. Also es ist eine vollkommen konstruierte Figur.
Das wundert mich aber.
Warum denn?
Weil die Figur könnte ja auch aus ihrer Entwicklung entsprungen sein.
Nein, gar nicht. Also das ist auch etwas, das, glaube ich, in meiner Ästhetik sehr vermieden wird immer. Also mich interessiert es überhaupt nicht, mich selbst in meine Werke einzuschreiben oder sowas. Und ich glaube, dass sie charakterlich sehr, sehr unterschiedlich ist von mir. Und sie lässt sich ja sehr, sehr davon vereinnahmen. Sie lässt sich ja sehr hineinziehen in diesen Sumpf. Und auch wenn ich glaube, dass es wichtig ist zu wissen, dass jeder von uns dieses Potenzial hat, von dieser Heimatlichkeit in irgendeiner Weise vereinnahmt zu werden. Darum geht es ja auch. Glaube ich, dass gerade, dass ich dieses Buch geschrieben habe, ein Zeichen setzt dafür, dass ich das hoffentlich nicht in demselben Maße tue, sondern dass ich die Dokumente, die ich gefunden habe, eben wenigstens literarisch verarbeitet habe, wenn schon nicht historisch.
Raffaela Edelbauer zu Gast im Interview auf der Shortlist des Buchpreises Das flüssige Land. Jetzt kann man das auch lesen als Sittenbild einer Gemeinde. Wie geht es so zu auf einem Dorf überhaupt? Nicht nur in Österreich, könnte auch hier in Hessen sein. Und interessant ist ja, wie Sie die Charaktere beschreiben. Also ich muss das mal lesen. Jeder Bewohner besaß eine genau bezifferte Bedeutsamkeit in diesem sozialen Gefüge, die man mit Händen greifen konnte, denn sie war hierarchisch und wurde ihren Bedingungen nach meist offengelegt. Haben Sie das auch so erlebt oder erleben Sie das jetzt noch auf dem Land so?
Also ich lebe schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Hinterbrühl. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was ich eher dann in noch ländlicheren Gebieten so erfahren habe. Aber was mich interessiert, jetzt nur kurz vielleicht nochmal sogar auf die letzte Frage zurückzukommen ist, funktioniert kollektives Bewusstsein so wie das Bewusstsein einer Einzelperson? Mhm. Und was bedeutet Verdrängung, wenn quasi eine ganze Gemeinde mit ihrer räumlichen Struktur dieses psychische Gefüge ausmacht? Und da habe ich, glaube ich, versucht, eben diesen Bewohnern die Funktion gewisser psychologischer Verdrängungs-Verarbeitungsmechanismen zu geben, die dann quasi den Gesamtkomplex umschließen. Ja.
Sehen Sie da auch so einen aktuellen Politikertypus? In Österreich war ja lange die FPÖ an der Macht und der Bürgermeister erinnert ja so ein bisschen an FPÖ-Mann, obwohl sie ja schreiben könnte, in jeder Partei sein.
Genau. Nein, ich glaube, der Bürgermeister ist eher etwas, wirklich, der ist ja ein überholtes Modell. Der hat ja überhaupt keine Funktion, der ist machtlos quasi. Also mich hat wirklich tatsächlich interessiert, dieser Politikertypus vom alten Schlag, also ÖVP oder SPÖ, was anderes gab es ja bis vor kurzem überhaupt nicht an Bürgermeistern, der irgendwie machtlos davor steht, dass eigentlich die Demokratie nie wirklich hundertprozentig Einzug gehalten hat, sondern dass die Altnazis in die demokratischen Parteien unter Anführungszeichen eingegangen sind, als wäre nichts geschehen. Sozusagen. Und was macht das mit der Demokratie? Das hat mich bei seiner Rolle zum Beispiel sehr interessiert.
Interessant ist ja, dass da kaum jemand ist, wo man sagen kann, oh, das ist ein wirklicher sympathischer Mensch, auf den kann man in der Zukunft setzen. Also junge Leute spielen kaum eine Rolle oder sind da, aber sind schon früh vergreist.
Ja, das sind sie tatsächlich. Also ich meine, man darf ja auch nie außer Acht lassen, dass auch wenn wir jetzt alle, insbesondere kulturinteressierte Menschen, hauptsächlich in urbanen Gebieten zu finden sind, wo ganz andere Gesetzmäßigkeiten herrschen, dass weiterhin der Großteil der Bevölkerung in solchen Strukturen lebt einfach. Wo man den Nachbarn kennt, wo der Nachbar vielleicht irgendetwas Unangenehmes über einen weiß, das man nicht so richtig wahrhaben möchte. Also ich glaube, das ist für ganz viele natürlich die Realität. Ja, und die Jungen fliehen dann einfach aus solchen Gefügen, gehe ich davon aus.
Das heißt, das, was Sie beschreiben, ist eigentlich Realität. Orte, in die man nicht richtig hinkommt. Sie sagen ja auch, das sind Orte, die gar nicht in der Gegenwart ankommen wollen. Also ohne Internet, ohne richtige Coca-Cola, ohne Modernität. Also man klammert sich so ein bisschen an die Historie, an die Vergangenheit.
Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Nur, das ist immer so schwierig zu sagen, das ist Realität, weil ich glaube, dass wir in der Literatur einen Schritt der Abstraktion weitergehen müssen. Und für mich ist das halt, also ich sehe mich da in einer sehr übertreibungskünstlerhaften Tradition.
Sie schreiben ja auch, Wurzeln schlagen ist dort leichter, wo vieles verrottet.
Korrekt, ja.
Ist es das?
Ja, natürlich. Also ich meine, das heißt, dass gerade dort dieses Heimatgefühl floriert, wo vieles ist, über das man eigentlich im selben Atemzug hinwegsehen müsste, weil gerade dort der Nationalismus eigentlich am besten etabliert ist, wo man nicht so richtig weiß, wer man ist und darüber hinwegtäuschen muss. Ja.
Aber Sie sagen ja auch, dass das nicht so einfach ist, damit umzugehen. Also Sie haben ja auch viel Verständnis mit den Figuren. Oder zumindest, Sie nehmen das so hin, wie sie eben sind und schreiben auch, je tiefer man bohrt, also in der Vergangenheit, überhaupt im Leben, in den schlimmen Dingen, desto flüssiger wurde das, woran man sich noch festhalten kann. Also bohren und nachforschen ist auch eine riskante Geschichte.
Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube auch, das mit dem Tiefbohren hat auch damit zu tun, dass je tiefer man bohrt und je vermittelter das ist, was man findet, etwas, das jemand erzählt hat, das diese Person wiederum erzählt wurde, dass diese Person wiederum vom Hörensagen weiß, desto mehr gleiten diese verschiedenen Versionen derselben Geschichte übereinander und man kann sie überhaupt nicht mehr so fassen bekommen.
Schrecken Sie vor Recherche ein bisschen zurück?
Nein, ganz im Gegenteil. Also ich habe mir sehr viele dieser Geschichten sehr präzise angeschaut, war im Innenministerium, war in den verschiedensten Archiven. Aber es geht darum, etwas zu schaffen, das so auf eine so abstrakte Weise gültig ist, dass man eigentlich jedes Gefüge einsetzen kann. Und das zu sehen ist, dass jeder Mensch in so einem Gefüge landen kann. Und dafür muss es bis zu einem gewissen Grad vom Konkreten abgehoben werden. Das ist meine Ansicht, ja.
Das Interessante ist ja, wie die Geschichte endet, das will ich nicht verraten. Aber die Physikerin bringt natürlich einiges an Verbrechen ans Tageslicht. Sie könnte auch sozusagen Gerichtsverfahren in Gang setzen, wenn sie das wollte. Also das kann man aus der Geschichte heraus lesen. Offenbar ist das ja, was vielleicht nicht wenige tun, und dann wird nicht so richtig draus. Ist das auch so ein schicksalhaftes Hinnehmen mit der Wirklichkeit und man kann eh nichts mehr ändern?
Ja, aber ich glaube, dass das auch eine Meinung ist, die heutzutage sehr grassiert, dass man eine Geschichte, die 70 Jahre her ist, die 80 Jahre her ist, nicht mehr anrühren soll, weil sämtliche Täter und sämtliche Opfer ja schon längst verstorben sind, weil das alles verjährt ist. Also wen klagt man an? In wessen Namen klagt man an? Das sind ja Fragen, die sich, glaube ich, jeder stellt und womit auch die rechtsradikalen Parteien kokettieren. Ach, das ist ja vorbei, das wurde lang genug besprochen. Und das habe ich versucht natürlich auch in dem Narrativ abzubilden. Ja.
Sie sind 1990 geboren, Sie haben Sprachkunst studiert. Ja. Warum nicht Physik? Oder Bergbau zum Beispiel oder Tiefbau oder etwas Ähnliches? Das würde ja zu der Geschichte passen.
Das würde zur Geschichte passen, aber zu meiner nächsten Geschichte wird es wiederum überhaupt nicht mehr passen. Also nein, ich suche mir sehr verschiedene Szenarien. Mich interessiert Sprache und mich interessiert, wie Sprache funktioniert. Und das wird in jedem meiner Werke, glaube ich, anders verhandelt.
Interessant ist ja, dass man sehr viel über Zeit lernen kann, auch sehr viel Tröstliches, zum Beispiel über Zeitkapseln. Also den Begriff, den habe ich mal gelernt, dass das ein Film ist. Also Film, wo alles festgehalten wird in der Vergangenheit, was man in eine Blechdose tun kann, wieder herausnehmen kann. Und da haben Sie auch verschiedene Theorien von Physikern zitiert. Die sind dann in etwas anderer Schrift zu lesen. Da lernt man sehr viel über Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, dass das eigentlich alles eins ist. Würden Sie sich das manchmal wünschen, dass es wirklich so ist?
Ich glaube, das ist wirklich so. Nur wir können es halt nicht wahrnehmen, weil das ist ein großes Wunder. Ich meine, ich habe ja auch Philosophie studiert, nicht? Also das ist alles hochgradig erstaunlich, was unser Bewusstsein aus diesen physikalischen Gegebenheiten macht.
Gibt es da irgendwas in der Kindheit, was Sie in diese naturwissenschaftliche Ecke getrieben hat?
Es war sicher mein Vater, der sehr naturwissenschaftlich interessiert war. Und ich habe das später als ein wichtiges Kennzeichen meiner Ästhetik etabliert, weil ich glaube, dass es einen sehr eigenen Sound erzeugt, wenn man diese naturwissenschaftlichen Fragmente montiert und wenn man das als sprachliches Potenzial mal ausschürft.
Raffaela Edelbauer zu Gast im Interview auf der Shortlist des Buchpreises Das flüssige Land. Der Umschlag ist interessant, bunte Berge.
Ja.
Meistens sieht man sie nur im Regen, wenn man da ist.
Ja.
Also es ist nicht immer schönes Wetter da. Wie ist das eigentlich in Österreich jetzt gerade zu leben, so ein Buch herauszubringen, das auch die Geschichte des Landes ein bisschen widerspiegelt in einer besonders spannenden politischen Zeit auch?
Wie ist das? Spannend. Also ich meine, ich habe das Buch geschrieben und dann just zur selben Zeit ist Türkisblau 1.
Also das heißt Christdemokraten und FPÖ. Ne?
Exakt, genau. Gebildet worden als Regierung. Da habe ich mir dann schon gedacht, super. Also da habe ich anscheinend einen Nerv getroffen.
Weil wo haben Sie geschrieben? Zu Hause in Österreich? Oder haben Sie sich irgendwo anders hin verzogen?
Nein. Ich schreibe immer
Ausland.
Zu Hause. Ich schreibe immer zu Hause.
Das heißt, da sind Sie auch nah dran an den.
Ja, klar, natürlich, leider, ja.
Leider?
Leider, ja.
Aber Sie können raus und auch mal gucken, ob die Leute wirklich noch so sind. Gibt es realistische Vorbilder, also zum Beispiel die Dorfbewohner oder Stadtbewohner von Neueinland? Haben Sie da Figuren gehabt, die Sie wirklich gesehen haben, die Sie erlebt haben?
Ich habe tatsächlich 2, 3 ganz besondere Kaliber aus meiner Heimatgemeinde verarbeitet, weil es war einfach zu verlockend, um es nicht zu tun.
Aber Sie wissen davon nicht wahrscheinlich, oder?
Ich hoffe, Sie erkennen sich nicht wieder, nein.
Was ist Ihr nächster Plan?
Ich schreibe gerade an einem Buch über künstliche Intelligenz. Das wird der nächste Roman sein, der kommt laut Plan 2021 heraus. Also ich habe jetzt alle Hände voll zu tun mit dem alten Roman und mit dem neuen quasi parallel. Und sonst arbeite ich an einer Virtual Reality Lesung. Meiner Ansicht nach eine der ersten Virtual Reality Lesungen in Europa.
Jetzt muss ich mal fragen, vom Loch in Niederösterreich bis in die Höhen der künstlichen Intelligenz, das ist ja schon ein ordentlicher Abstand. Also
absolut, ja.
Oder ist Ihnen beim Loch in dieser Beziehung was aufgefallen, was mit künstlicher Intelligenz vielleicht zu tun hat oder gelöst werden könnte, genau?
Nein, absolut nicht. Nein. Also mich interessieren, wie gesagt, spezifische Sprachphänomene. Hier hat mich eben kollektive Sprache, kollektive Erinnerung und ihre Rolle mit politischer Realität interessiert. Im nächsten Buch wird es wird auch hochgradig politisch sein. Also künstliche Intelligenz klingt immer so abgehoben, aber auch hier wird es ums Kollektiv gehen, um Bewusstsein, um Erinnerung und ja, ich hoffe es aber von einer ganz anderen Seite beleuchten zu können, weil ich möchte nicht eine jener Schriftstellerinnen sein, die sich bis zum Ende ihres Lebens mit dem, was für sie einmal funktioniert hat, selbst reproduzieren.
Raffaela Edelbauer zu Gast im Interview. Jetzt geht's um Heimat.
Ja.
Neue Heimat, alte Heimat. Wir kennen ja auch die schrecklichen Anwandlungen von Heimatseligkeit. Wir haben auch eine Interviewbox, die steht dort.
Mhm.
Die muss jeder oder darf jeder Gast öffnen, auch ja. Sie, Frau Edelbauer, wenn Sie mal gucken, da ist etwas drin. Und Sie können mir mal sagen, was Sie damit verbinden. Es ist ein kleiner Wanderführer, den ich vor einigen Jahren mal dort in Eisenerz gefunden habe, offenbar aus den 70er Jahren. So etwas liegt hier dann immer in den Gemeindeämtern ja. rum und wird nie verkauft und irgendjemand erbarmt sich. Ich habe das dann gemacht und dieses Eisenerz hat auch etwas ein bisschen zu tun, dachte ich, mit dem Ort Ihres Romans. Also war Bergwerk, da war Hässlichkeit, ist jetzt auch noch Hässlichkeit und man versucht das Ganze schön zu machen mit Tourismus, wie auch der Ort, den Sie beschreiben. Was fällt Ihnen dazu ein?
Also ich lese das gleich als allererstes: Ort der Gastlichkeit. Es hat schon was sehr Bedrohliches natürlich, dieser ganze Duktus.
Mhm.
Ich bin aber selber eine sehr leidenschaftliche Wandererin. Also ich kann da auch nicht jetzt vollkommen kritisch irgendwie hineingrätschen.
Was fällt Ihnen noch auf an so einer Broschüre? Mautern, schönes Wanderland. Das ist ein Ort in Eisenerz.
Also es ist das ganz Seltsame ist ja, dass egal wie harmlos sowas daherkommt, es hat immer etwas Faschistoides an sich aus irgendeinem Grund. Die ganze Gestaltung, da sehe ich schon gemeinschaftliches Wandern.
Mhm.
So wie es bei uns in Mautern seit einiger Zeit einmal im Jahr zur lieben Gewohnheit geworden ist. Also das ist, glaube ich, auch so eine Sprache, die mich sehr inspiriert hat. Ich habe mir sehr viele so Gemeindechroniken angeschaut beispielsweise. In der Hälfte gibt es ja auch einen ganz langen Abschnitt, da geht es um quasi gemeinschaftliche Mythen, die so volksbildend sind.
Mhm.
Genau, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr verwandt dem.
Also vieles, was ich da
Grauen.
Gelesen habe, könnte in Ihrem Buch stehen.
Ja, total.
Irgendwie.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und Sie, also meine Ich-Erzählerin, die liebt ja auch die Landschaft, nicht? Also die ist ja regelrecht fanatisch anfangs in diese Landschaft.
Ja, Sie
Landschaft
beschreiben,
fanat.
Dass sie jeden Tag Spaziergänge macht, lange.
Ja, genau.
Und irgendwann bricht das aber. Ne?
Irgendwann bricht das, genau. Das Loch lässt ihre geliebte Heimat dann eigentlich schon, die sie sich irgendwie erwandert hat, auf einmal anders erscheinen. Und dann gewinnt es an etwas Bedrohlichem, mehr oder weniger. Und das ist beides in dieser Broschüre sicherlich enthalten. Das
Und der Bürgermeister, der kommt mir auch bekannt vor.
Oh ja, das ist der Typus,
auch was
oder?
Er schreibt, ne?
Na, selbstverständlich. Hm. Na, selbstverständlich.
Und die Gasthäuser natürlich auch, die könnten auch in Ihrem Roman sein, vor allem die Freizeitangebote. Es ist ja ein interessantes Kapitel, wo Sie das Fest beschreiben, dass diese ja, die Lösungen der Probleme dann besiegeln soll.
Mhm.
Also da wird ein Füllstoff gefunden. Die Physikerin hat dafür gesorgt. Das Ganze soll stabilisiert werden. Also die Hohlräume unter dem Ort sollen stabil werden, um den Preis, dass alles drumherum abstirbt. Aber da gibt es eine ganz große Feier, also ein Volksfest mit allen Absurditäten, wie man sie sich vorstellen kann.
Ja, mich hat da diese K&K-Festlichkeit, diese Radetzky-Marsch spielen sehr interessiert, mit dem man die gesamte Geschichte eigentlich vereinfacht und verknappt in Sissi Kitsch und Lipizzaner-Runden.
Mhm.
Ja.
Und das nicht nur in Wien, sondern auf dem Land,
ja,
im
absolut,
kleinsten
absolut.
Dorf,
gerade dort,
wo ich
gerade
gedacht
dort.
Habe, da sind ja mehr Musiker als Einwohner.
Es ist korrekt, ja. Aber wie gesagt, Überzeichnung ist mein Steckenpferd.
Raffaela Edelbauer, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Ihr Roman Das flüssige Land ist bei Klett-Cotta erschienen. Man verliert ein bisschen den Boden, wenn man ihn liest, aber dafür steht man hinterher umso sicherer auf dem Boden. Ich bin Andreas Meyer-Feist.